Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Schön, dass Sie in der heutigen Sendung dabei sind und etwas über das Amt vom Klostervater erfahren möchten. Der Dr. Urs Victor Ineichen betreut schon über 3 Generationen hinweg diverse Klöster und wird uns heute über sein Amt als Klostervater berichten. Ich freue mich auf das Interview mit dem Dr. Ineichen und möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Dankeschön, guten Tag, Frau Marti.
Herr Dr. Ineichen, Sie wirken schon über 3 Generationen in dem Amt. Wer ist denn der Herr Ineichen von Luzern?
Ja, ich bin Jurist. Ich bin eigentlich ausgebildet worden im Kollegi Engelberg und dann später in der Universität Freiburg. Ich habe dann auch das Luzerner Anwaltspatent gemacht und habe eigentlich mein Leben lang dann auf der Treuhandbranche als Jurist gearbeitet.
Wie sind Sie zu dem Amt gekommen als Klostervater?
Ja, ich bin 1984 bin ich gewählt worden vom Schwesternkapitel als Nachfolger von meinem Vater, Fridolin Ineichen, wo das Amt während 49 Jahren von 1935 bis 1984 selber ausgeübt hat. Er ist dann leider gleich darüber, aber ist er verstorben. Und ich bin also seit dem September 1984, bald 30 Jahre, bin ich also jetzt der neue Klostervater.
Offensichtlich sogar Ihr Urgroßvater hat schon das Klosteramt gehabt.
Nein, mein Grossvater. Mein Grossvater war Sekretär vom Erziehungs- und Kultusdepartement vom Kanton Luzern. Und das Amt hat er damals noch in der staatlichen Funktion betreut. Früher ist also das nicht privat gemacht worden. Und als er pensioniert wurde, 1931, hat ihm sein Chef gesagt, er soll doch das gerade noch weitermachen. Und so ist das eigentlich dann das Amt privatisiert worden, wenn man so will.
Das heisst, das Schwesternkapitel muss wählen einen Klostervater?
Ja, das Schwesternkapitel ist zuständig zur Wahl. Es hat keine Amtszeitbeschränkung. Es ist interessanterweise ist es so, dass Frau Mutter jedes dritte Jahr muss neu gewählt werden. Hingegen der Klostervater, der hat keine Amtszeitbeschränkung. Und so werde ich also das Amt, solange ich kann, werde ich das weiter ausüben.
Herr Dr. Ineichen, gibt es andere Bezeichnungen als Klostervater?
So wie es früher geheißen hat, hat es eben der Schwesternpfleger mal geheißen im 17. Jahrhundert. Und dann sind mir andere Titel sind mir bekannt. Eben, zum Beispiel haben sie im Kloster in Schweiz, im St. Peter am Bach, Dominikanerinnen, die haben den sogenannten Meitli-Vogt. Der hat den Titel, ich weiß auch nicht woher, aber das ist ja dort offenbar so, seit Urzeiten so genannt worden, ja.
Welche Klöster haben Sie schon betreut?
Ja, ich bin Berater, ein bisschen überall Klöstern. Ich habe zum Beispiel schon bei den Dorothea-Schwestern im Rätia geholfen, Finanzen betreuen. Ich habe auch schon für das Generalat von der Menzinger-Schwestern hier in Luzern im Bernardahaus habe ich schon Arbeiten gemacht. Bin auch schon bei den Sant'Anna-Schwestern im Sant'Anna-Spital bin ich auch schon eingesprungen. Also ich habe schon verschiedene Kontakte mit Klöstern, aber natürlich keine einzige so eng wie mit meinen Gerlisberger-Schwestern.
Sind Ihnen ans Herz gewachsen, die Gerlisberger-Schwestern?
Ja, das kann man so sagen. Ja, wir sind quasi eine Familie. Ich habe das Privileg, dass ich da auf dem Klosterareal als Mieter wohne.
Herr Dr. Ineichen, was beinhaltet denn das Amt als Klostervater?
Ja, grob gesagt, es ist alles, was mit weltlichen Sachen zu tun hat. Ich tue mich nicht einmischen in geistliche Angelegenheiten. Aber alles, was nach aussen vom Kloster wichtig ist, also das fängt an vor allem mit der Verwaltung vom Vermögen, dann auch mit den Steuern, mit Erbschaften, die die Schwestern allenfalls machen können, oder auch das Kloster, wo selber einmal ein Legat bekommt, solche Sachen, die ich abwickle. Und dann habe ich sehr viel zu tun mit Verträgen. Wir haben natürlich heute relativ ausgedehnt Personal, weltliches Personal. Früher haben die Schwestern können die Arbeiten selber machen. Heute ist das wegen der Altersstruktur des Klosters nicht mehr der Fall. Und so habe ich also relativ viel zu tun mit Arbeitsverträgen. Daneben gibt es natürlich auch immer andere Verträge. Wir tun etwa mal etwas bauen oder renovieren. Dann gibt es einen Arbeits- oder Werkvertrag. Oder dann gibt es Verträge, die man mit den Nachbarn machen muss, über Dienstbarkeiten. Es gibt allerlei Kaufverträge auch für grössere Sachen, wo man zum Beispiel einen neuen Backautomat für unsere Hostienbäckerei müssen kaufen. Dann tue ich immer die Verträge entweder selber machen oder dann tue ich sie mindestens anschauen und allenfalls dann berichtigen.
Das ist ja ein enormes Verantwortungsgebiet und vor allem so mit juristischen Thematiken wird man da konfrontiert. Braucht es da einen juristischen Hintergrund oder wie sieht überhaupt ein Hintergrund von einem Klostervater aus?
Ja, es ist natürlich von grossem Vorteil, wenn man juristische Kenntnisse hat. Aber ich könnte mir also vorstellen, dass auch andere, sagen wir, Voraussetzungen könnten, bei einem, sagen wir, führenden Politiker, ein ehemaliger Chefbeamten oder so, der nicht unbedingt Jurist ist, könnte auch ein Ökonom sein, das kommt auch vor und da könnte das auch machen.
Herr Dr. Inn, eigentlich aufgrund von Ihrer über 30-jährigen Erfahrung, auch geprägt durch die Familie, wo Sie das übernommen haben, wie schätzen Sie so die Zukunft der Klöster?
Ja, das ist eine gute Frage. Geht natürlich auch nicht unbedingt nur in mein Ressort rein, sondern das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die die Ordensleute selber, also vor allem unsere kirchliche Vorgesetzte, das ist der jeweilige Provinzial vom Wesmali, müsste entscheiden, oder? Ich kann da natürlich nur am Rand mithelfen. Ich sehe natürlich leider, muss ich sagen, sehr schwarz für die Zukunft von diesen Klöstern. Die, die, sagen wir, weltliche Aufgaben noch betreuen, wie Baldecker und Menzinger-Schwester oder Dingenbohler, haben eher noch eine Chance, zu neuen Berufungen zu kommen.
Wenn wir jetzt aber aufs Kloster Gerlisberg eingehen, dann sind ja die sehr stark engagiert in den Missionen, in der afrikanischen Mission in Tansania.
Ja, das ist unser Glück. Ja, wir haben praktisch also unsere Zukunft in Afrika. Ganz grob gesagt, wir haben dort unten einen grossartigen Erfolg, der eigentlich also über alle Erwartungen rausgeht. Wir sind ja seit 1967 sind wir aktiv dort unten in den Missionen. Wir haben damals die beiden Pionierinnen dort runtergeschickt, Schwester Immaculata Haas und Schwester Theresia Wiederkehr. Und die haben also ein wunderbares Werk können aufbauen. Wir haben dort unten jetzt um die 100 Schwestern schon. Und wir haben dort unten auch fünf Klosterniederlassungen in der kürzesten Zeit können auf die Beine stellen. Und die florieren, die haben einen Zulauf, so ungefähr wie wir noch vor 100 Jahren hatten. Es gibt dort unten grosse Familien mit vielen Töchtern, es gibt wenig Bildungsmöglichkeiten, es gibt auch keine Altersversorgung und keine Krankenkassen und nichts. Und wenn die Mädchen dort unten in ein Kloster gehen, dann haben sie natürlich eine grossartige Möglichkeit, sich zu entfalten, sich zu bilden zu lassen und sind auch sehr gut versorgt und haben grosse Aufgaben zu erfüllen, auch im Dienst von dieser Volkswirtschaft dort unten.
Das heisst also, Sie sind nicht ein kontemplatives Kloster in Tansania?
Ja, das kann man schon so sagen. Ja, wobei also das Gebet sicher auch eine grosse Rolle spielt. Und ich würde sagen, der kapuzinerische Geist ist auch dort unten vorhanden. Aber Sie sind im Unterschied zu unseren Schwestern, sind Sie natürlich viel aktiver.
Das heisst, es gibt eine Art eine Quersubventionierung?
Das kann man sagen, ja. Selbstverständlich nach unseren besten Möglichkeiten tun wir die Klöster unterstützen dort unten. Also wir schicken relativ viele Mittel, die uns auch von Gönnerseite zur Verfügung gestellt werden, dort runter.
Wäre das eine zukünftige Strategie für kontemplative Klöster, dass sie in den Entwicklungsländern ein neues Standbein generieren?
Ja, das wäre natürlich eine sehr gute Idee. Das einzige Problem, das wir haben, man braucht natürlich auch junge Schwestern, die in der Lage sind, dort runterzugehen. Man kann dort unten natürlich nicht sagen wir Rentnerinnen beschäftigen, sondern man sollte junge Schwestern runterschicken können, die die Arbeit übernehmen, wie es uns damals gelungen ist. leider haben auch die heutigen Schwestern Orte, die ich kenne, haben auch überalterte Bestände und sind kaum in der Lage, noch junge Leute dort zu delegieren.
Herr Dr. Ineichen, da wird man auch mit der Spiritualität von diesen Klöster konfrontiert.
Dem Geistlichen habe ich nicht so viel zu tun. Ich gehe gerne in den Gottesdienst, wo die Schwestern haben. Ich bin auch immer dabei, wenn irgendein Jubiläum ist, also ein Professjubiläum. Oder wenn natürlich eine Schwester würde sterben, dann bin ich selbstverständlich immer auch mit von der Partie. Aber sonst tue ich mich eigentlich eher zurückhalten. Also die Sachen, die spiritueller Natur sind, das tun die Schwestern lieber selber machen, zusammen mit ihren geistlichen Betreuern vom Kloster Wesmelin.
Wie wichtig ist Ihnen persönlich der Glaube?
Ja, also ich bin natürlich ein aktiver Katholik, das ist klar. Der ganze Hintergrund, den ich hatte, war eigentlich immer ein bisschen auch religiös betont. Das ist schon so. Aber ich würde sagen, ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden.
Wäre das für Sie keine Option gewesen, dass Sie ins Kloster gegangen wären?
Ja, ich werde in allen Fällen zu Engelberg eintreten, wenn schon, weil ich dort ja eine benediktinische Ausbildung genossen habe. Aber es hat sich sehr früh abzeichnet, dass ich hier einen anderen Weg würde gehen.
Sie machen das offensichtlich ehrenamtlich, Herr Dr. Ineichen?
Ja, weil ich mache das ehrenamtlich. Ich komme von den Schwestern sehr viel Geschenke über. Das heisst, sie tun ja selber Likör fabrizieren und sie haben auch einen schönen Garten und in Form von Naturalien aller Art, zum Beispiel auch Honig komme ich über. Dann habe ich eine Spesenentschädigung. Und die Spesenentschädigung ist pauschal. Die deckt einfach alles, was ich so auslagen habe. Vor allem natürlich für meine Sekretärin, die ich muss einsetzen für das. Die tun ich ja auch zahlen und da komme ich etwas über, ja.
Ist es eine Auflage, dass jedes Kloster einen Klostervater zur Seite haben muss? Oder ist das in dem Sinne die Entscheidung jeweils von den Müttern von diesen Klöstern?
Ja, also kirchenrechtlich ist es sicher nicht vorgeschrieben, aber es ist natürlich dringend empfehlenswert. Und wenn ich jetzt auf die Geschichte vom Kloster Gelisberg zurückschaue, die haben schon im 17. Jahrhundert haben die schon einen Schwesternpfleger gehabt. Das steht auf einem von diesen schönen Bildern, die wir im Kreuzgang haben, die Kabinettscheibe. Dort drauf ist eine von diesen Scheiben ist gestiftet vom damaligen Klostervater. Er hat Schürpf geheissen und dort drunter steht der Schwesternpfleger. Also sieht man, dass das eigentlich eine uralte Funktion ist und dass das immer eigentlich als tunlich mindestens angeschaut worden ist, dass die Schwestern auch einen weltlichen Betreuer haben.
Wie kann man sich denn das konkret vorstellen? Haben Sie regelmässig Sitzungen?
Das ist noch Bedarf, ja. Also wir tun ja sehr viel auch per Mail oder per Telefon tun wir Sachen zusammen abhandeln, wenn es nötig ist. Aber ich bin jeden Monat natürlich, bin ich mindestens auch persönlich im Kloster und wir haben immer irgendetwas wieder zu besprechen, das ist klar.
Nach diesen ersten Ausführungen machen wir mal eine Musikpause. Der Dr. Ineichen hat eine Vorliebe für klassische Musik und er hat gewünscht vom Sibelius Finlandia.
Thank you.
Nach dem Finlandia vom Sibelius möchte ich das Interview mit dem Herrn Dr. Ineichen weiterführen. Der Herr Dr. Ineichen ist Rechtsanwalt und ist ehrenamtlich Klostervater von diversen Klöstern. Zurzeit sehr eng verbunden mit dem Kloster Gerlisberg in Luzern. Der Dr. Ineichen hat uns einen guten Einblick über die Tätigkeiten, die Aufgaben, wie er überhaupt zu dem Amt gekommen ist, ermöglicht. Und jetzt freue ich mich auf den weiteren Beitrag. Herr Dr. Ineichen, Sie sind ja über 30 Jahre schon in dem Amt. Hat sich das Amt inhaltlich verändert während dieser Zeit?
Ja, es ist natürlich alles ein bisschen komplizierter geworden, oder? Man hat viel mehr Vorschriften, die man muss beachten. Also rein jetzt von der Bauseite her, alle die Möglichkeiten, die es da gibt. Dann haben wir natürlich auch die Brandschutzvorschriften, die sich sehr verschärft haben. Wir haben also da schon relativ viel müssen investieren in die Brandvorsorge da. Dann haben wir natürlich auch sonst auf dem Arbeitsrecht, auf dem Mietrecht, sind überall neue Bestimmungen eingeführt worden, die das Amt ein bisschen anspruchsvoller machen, als es früher war. Aber es ist eine graduelle Frage. Also ich kann sagen, grundsätzlich vom Rahmen her hat sich es nicht verändert.
Herr Dr. Ineichen, Sie machen das schon über 30 Jahre. Was ist die schönste Erfahrung, die Sie gemacht haben in dieser Zeit?
Ja, also wenn ich zurückdenke, es ist vielleicht der Höhepunkt, ist das Klosterjubiläum, wo wir gefeiert haben. Das 500-jährige Jubiläum haben wir gefeiert 1998, weil seit 1498 sind hier die Schwestern sind im Bruchquartier damals sind die eingezogen in Luzern. Und wir haben dann im 98 haben wir das 500-jährige Klosterjubiläum feiern. Wir haben dort einen grossen Anlass gehabt. Wir haben zweimal einen Tag der offenen Tür im Kloster. Wir haben einen Vortragszyklus an der Theologischen Fakultät veranstaltet. Und wir haben dann auch ein grosses Jubiläum gehabt mit dem Bischof natürlich. Damals mit dem Bischof Gächter, der zuständig war für unsere Klöster. Und haben dort also einen grossartigen Jubiläumstag gefeiert.
Was war für ein dunkler Moment gewesen während der Amtstätigkeit?
Ja, also es ist natürlich so, dass ich sehr viel leider muss an Beerdigungen von Schwestern, die ich sehr geschätzt habe, lieb hatte, musste teilnehmen, immer wieder. Und fast jedes Jahr haben wir so einen Traueranlass. Und es tut mir auch sehr weh, auch zu sehen, eben vor allem darum, weil sich der Bestand von diesen Schwestern während meiner Amtszeit von damals etwa rund 30 jetzt auf 10 reduziert hat. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt erfreulich. Und wenn man wenigstens die Zukunft gesagt hätte, dann wäre es noch ein bisschen besser, aber auch da muss ich sagen, leider wird das Kloster also noch weitere Verluste erleiden in den nächsten Jahren.
Wir reden jetzt immer über Gerlisberg. Welche Ämter haben Sie zurzeit noch weiter inne?
Ja, also ich bin eben, wie ich gesagt habe, bin noch beratend tätig in der Finanzkommission vom Rätia in Luzern. Das ist also ein Institut, das Mädchen ausbildet. Und die Dorothea-Schwestern haben mich in die Finanzkommission berufen. Und dann habe ich auch zu tun eben mit dem Generalab von den Menzinger-Schwestern. Dort ist es um eine steuerliche Frage gegangen, wie ihr Status da in die soll geregelt werden. Und dort habe ich also auch dürfen beratend tätig sein.
Das heisst aber immer ehrenamtlich?
Ja, selbstverständlich. Also ich würde mich genieren, bei diesen Schwestern eine Rechnung zu stellen. Wird dann immer irgendwie dann gleich belohnt. Zum Beispiel haben wir das Generalat hat mich eingeladen zu einem Festwochenkonzert. Und das habe ich sehr geschätzt.
Schön. Und ich denke, mit dem Gebet werden Sie auch sehr stark begleitet.
Das ist schon so, ja. Also ich gehe davon aus, dass die Schwestern mich einschliessen, die ihre täglichen Gebete. Und so wie ich es weiss, ist auch in Gerlisberg das durchaus der Fall, ja.
Wie ist das Schnittstelle mit den Medien? Tun Sie da auch eine Unterstützung bieten?
Ja, also wenn es nötig ist, schon, ja. Also wenn wir zum Beispiel eben bei dem Jubiläum haben wir auch Presse eingeladen, selbstverständlich, und dann haben wir denen ein Pressematerial abgeben können. Und dann haben wir auch etwa einmal eine Vernissage. Wir haben schon zweimal, wir haben ein Buch über unsere afrikanischen Missionen einmal rausgegeben. Da haben wir eine Buchvernissage gemacht, auch in Anwesenheit von der Presse. Und dann haben wir eine Schwester, die selber schriftstellerisch tätig ist, Schwester Priska. Die hat kürzlich auch ein Büchli rausgegeben. Und auch dort haben wir können so eine Vernissage veranstalten. Das sind so besondere Anlässe, die es einmal gibt, aber die sind nicht sehr häufig wegen dem, ja.
Herr Dr. Ineichen, Sie sprechen jetzt immer Frauenklöster an. Tun Sie auch Männerklöster oder Männerorden betreuen und begleiten?
Ja, also sehr am Rand. Also ich habe noch gewisse Aufgaben gehabt, bei den Engelberger, bei den Benediktiner, dort bin ich im Stiftungsrat von einer Stiftung gewesen, wo das Kollegi geholfen hat, renovieren. Die haben damals ein grosses Bauprojekt gehabt, das alte Kollegi-Gebäude zu renovieren. Und dort durfte ich in dieser Stiftung mitwirken. Wir sind eigentlich heute noch verbunden mit dieser Stiftung, weil die wird in meinem Büro betreut.
Denken Sie, dass Klöster bei den Ämtern anders behandelt werden als zum Beispiel normale weltliche Personen, zum Beispiel vor Arbeitsgericht?
Ja, also wenn es um gerichtliche Fragen geht, da gibt es selbstverständlich keine Bevorzugung. Also es ist so, dass man natürlich wenn man vor Arbeitsgericht geht, dass man dann gerne gewinnt, und das haben wir auch schon gemacht. Also es ist einmal darum gegangen, dass ein Angestellter sich hat wollen krank schreiben und dann wieder hat wollen neue Entkündigungsfrist erwirken. Und weil sie nur einen Tag arbeiten, ist dann das Arbeitsgericht der Meinung, das sei missbräuchlich, wenn sie da wieder die neue Eröffnung von einer Kündigungsfrist verlangen. Und dort haben wir also den Prozess gewonnen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich dort gleich behandelt wie jedes andere Unternehmen.
Arbeitsverträge machen Sie, jetzt vielleicht was noch spannend wäre, hat eine Ordensschwester einen Arbeitsvertrag?
Ordensschwester nicht, aber weltliches Personal schon. Also wir haben sehr ausgedehnt natürlich. Heute haben wir weltliche Beschäftigte auf allen möglichen Versparten. Also das sind zum Beispiel in der Hostiebäckerei, das ist in der Hauswirtschaft. Wir haben da in der Gärtnerei und überhaupt überall ein bisschen haben wir weltliches Personal. Vor allem natürlich auch in der Krankenpflege. Wir haben rund um die Uhr haben wir eigentlich ein Spitex-Personal, oder? Und die haben auch Verträge.
Unter anderem sind Sie auch für Repräsentationsaufgaben zuständig und Vertretungen bei diversen Anlässen. Können Sie da einige Worte verlauten?
Ja, also das Kloster tut mich gerne delegieren, weil sie gehen ja nicht gerne unter die Leute, leider. Und dann, wenn irgendetwas ist, zum Beispiel haben wir eine neue Eröffnung vom renovierten Sonn-Matt-Kurhaus gehabt. Und dort tue ich dann das Kloster auch mal vertreten als Nachbar und darf dann auch die Grüße von der Frau Mutter überbringen. Und andere Anlässe auch, wo zum Beispiel, wenn irgendwo in der Stadt etwas ist, dann gehe ich das Kloster vertreten.
Gibt es ein Kloster, wo Frau Mutter die Managementaufgaben selber ausführen und wo nicht ein Klostervater braucht?
Ja, das wäre natürlich eigentlich das Ideal, dass man quasi eine Schwesterökonomin hätte. Wir haben jetzt in Tansania eine Schwester Christiana können ausbilden, während einem zweijährigen Kurs an der Universität von Moshi, wo jetzt ein Diplom hat als Ökonomin. Und die wird jetzt quasi im Klosterbereich von Tansania, wird die inskünftig eingesetzt als Klosterökonomin. Ich weiss, dass es auch in Menzingen und in Ingebol Schwestern mit dem Hintergrund in dieser Richtung hat, wo dann quasi das Management intern vom Kloster können selber sorgen. Und das wäre natürlich der Idealzustand. Bei uns im Gelisberg haben wir jetzt natürlich das nicht.
Herr Dr. Ineichen, Sie sind auch zuständig für die Organisation von Anlässen und Jubiläen. Was tut das beinhalten?
Wir haben natürlich hin und wieder, nicht so häufig, aber wir haben relativ viele Klosterführungen. Wir werden immer wieder angefragt von allen möglichen für Vereinen oder auch Gruppen, zum Beispiel auch von Parteien, die eine Besichtigung von unserem Kloster machen. Und wenn so etwas kommt, dann sagt Frau Mutter, ob ich das würde besorgen. Und das tue ich dann sehr gerne. Dann schaue ich die Leute ungefähr 3-4 Stunden bis eine Stunde lang ihnen das Kloster zeigen. Das sind vor allem natürlich unsere wunderbaren Kabinettscheiben im Kreuzgang, dann unser Refektorium, auch unser Schwesterchor und dann die Kirche. Also solche Anlässe gibt es jedes Jahr etwa 2 bis 3 und dort bin ich immer dabei. Es gibt auch andere wichtige Anlässe, die etwa einmal könnten passieren, oder? Wir haben auch schon die Jubiläumsveranstaltung gehabt und solche Sachen werden dann jeweils auch von mir begleitend natürlich. Es gibt auch noch weitere Leute, die sich dann einsetzen für das. Wir haben damals beim Jubiläum ein eigentliches Organisationskomitee gehabt, mit Kapuzinerpater und dem Dr. Christian Schweizer, der Kapuzinerarchivar war und jetzt noch ist. Und dann tun wir also gemeinsam solche Organisationsfragen dann besprechen.
An wen rapportieren Sie, Herr Dr. Ineichen?
Ich bin eigentlich niemandem direkt unterstellt, aber ich habe natürlich am meisten habe ich zu tun mit dem Kapuzinerpater, also mit dem jeweiligen Provinzial.
Herr Dr. Ineichen, Zukunft, Kloster Gerlisberg, sind die Missionen in Afrika, Tansania. Können Sie da etwas aufgrund von Ihrer Erfahrung uns mitgeben?
Ich bin ja schon 8-mal bin ich schon in Tansania gewesen. Das erste Mal 1979, noch damals mit meinem eigenen Vater, der damals Klostervater war, bin ich das erste Mal dort runter, die Schwester besuchen. Und es hat mir schon damals also einen riesen Eindruck gemacht. Das ist also ein wunderbares Land. Unsere Klöster sind unmittelbar am Abhang vom Kilimanjaro. Das Hauptkloster ist in Maua. Das ist auf 1600 Meter über Meer im Regenwald und ist in einer sehr, sehr fruchtbaren Gegend. Ursprünglich hatten sie natürlich das Gefühl gehabt, ja, man könnte da unten nichts rechts machen. Der damalige Bischof Kilasara, der uns das Land vermittelt hat, hat gesagt, ja, also viel wachsen dort nicht. Aber Mutter Immaculata, die ja damals die erste Oberin war von dem Kloster, hat selber eine Ausbildung gehabt als Gärtnerin. Und die hat verstanden, in der kürzesten Frist dort unten alles, was überhaupt denkbar ist, anzupflanzen. Und das ist alles wunderbar gekommen. Sie hat einfach gesagt, man braucht ein bisschen Mist und dann ist es gut. Und man kann also sagen, wenn man dort runterkommt, das ist ein Paradies. Es strotzt von Blumen, man hat alle Arten von Gemüse. Wir haben Bananen, wir haben Kaffee, wir haben also praktisch alles, ausser was nicht gut kommt, das ist Kernobst. Weil die Obstbäume, die wachsen nicht gut, weil die braucht dort eigentlich einen Winterruhe und dort unten gibt es eigentlich keinen richtigen Winter. Auch in den anderen Stationen, die wir jetzt inzwischen gegründet haben, das ist in Arusha, das ist eine grosse Stadt in Nord-Tansania. Dort unten haben wir auch, das ist ein bisschen tiefer gelegen, dort unten haben wir dann auch wunderschöne Pflanzungen und wir haben dort unten auch natürlich Vieh und Hühner. Wir haben sogar Fischteich und wir haben alle Selbstversorgungsmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Dann die dritte Station ist in Sanyachu. 1993 ist die entstanden. Wir haben damals ein Legat bekommen von einem afrikanischen Häuptling. Und der Papa Josef hat er geheißen, der hat uns 80 Hektar Land, das ist ein unglaublich grosses Gebiet, hat uns der eigentlich geschenkt. Und wir haben dort unten haben wir also sogar jetzt noch einen Weinberg. Also das ist unglaublich, dass wir sogar den Messwein, den wir brauchen für unsere Gottesdienste, dass wir die auch selber produzieren können. Dann haben wir jetzt noch eine neueste Station, die ist am Indischen Ozean. Das ist ziemlich weit weg. Das ist also eine Reise von 5 Autostunden. Und auf holprigen Weg, wo man dort runterkommt. Und dort unten, in Mivumoni ist das, dort unten haben wir also eine grosse Stellung mit über 100 Kühen. Wir haben auch Ananas und Orangen, also wunderschöne Südfrüchte, Papaya, Passionsfrucht, alles, was dort unten wächst, also tropische Früchte. Und dort unten haben wir auch ein Dispensary, das ist also eine Art eine Apotheke. Und wir werden dort unten jetzt dann auch noch mit Hilfe vom Kanton Zug eine Landwirtschaftsschule können gründen. Dann haben wir noch einen Kindergarten, der ist in Marangu, das ist ein bisschen unten am Kilimanjaro, auch auf dem Weg, sogenannte Basislager für die, die auf den Kilimanjaro raufgehen. Dort unten haben wir einen Kindergarten mit einem Schwesternhaus. Und wenn man in den Kindergarten hineinkommt, das ist immer sehr bewegend. Also die Kinder haben alle ihre Uniformen an. Die haben jeder Kindergarten hat eine eigene Uniform. Und die Kinder die leben also in einer wunderbaren Gemeinschaft und sind sehr diszipliniert. Und wenn man reinkommt, dann wird da gesungen und begrüßt. Und sie lernen auch interessanterweise, schon im Kindergarten lernen sie Englisch. Gut, das ist so ein Überblick über unsere Mission in Tansania. Es gäbe natürlich da noch sehr viel zu sagen.
Sind Sie auch schon auf dem Kilimanjaro gewesen, Dr. Ineichen?
Nein, nur etwa halb auf, aber mehr nicht. Nein, also ganz auf bin ich noch nie, aber ich meinte, ich bin ein bisschen zu alt für das.
Das ist enorm, wie Gerlisberg in Afrika wirkt. Wäre das denkbar, dass die betagten Schwestern einmal dort runtergehen?
Es ist halt nicht gut. Oder also, es gibt einen Kulturschock. Oder? Dort unten ist das Leben auch so anders. Dass man das also nie könnte praktisch vereinbaren mit dem Gedankengut, das die haben. Wenn man dort runterkommt, oder? Das Klosterleben ist so anders. Es ist so viel fröhlicher und spontaner. Sie tun im Gottesdienst sie anders da, also sie sind nicht einfach still und betet, sondern dort unten ist einfach, würde ich sagen, immer Bewegung und Musik drin. Sie tun also das Leben anders gestalten und geniessen als unsere Schwestern. Und wir haben jetzt immer Hospitantinnen im Gerlisberg. Gerade gegenwärtig haben wir 2 schwarze Schwestern, die bei uns auf Besuch sind. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die bleibend da wären, weil für die wäre das also fast nicht denkbar, in einer so einer anderen Atmosphäre zu leben, wie sie sich gewöhnt sind von unten.
Was ist das nächste Projekt?
Ja, also dort unten haben wir x Projekte, ja. Also wir staunen nur, was die Schwestern alles machen. Sie wollen also unter anderem noch ein Gästehaus, ein sogenanntes Hostel bauen in Arusha, wo sie dann die Gäste empfangen können. Sie haben da sogar eine Schwester schon ausbilden als Hotelmanagerin. Und dann wird man dort unten eigentlich eben mit dem Gästehaus wird man dann gewisse Finanzen auch generieren können, wo die Schwestern dann davon profitieren können. Dann haben wir natürlich überall Erweiterungsprojekte. Wir haben jetzt gerade ein Schwesternaltersheim gebaut. Die Schwestern, die ersten, die eingetreten sind in den 70er Jahren, die kommen jetzt langsam in die Altersgrenzen rein. Es ist natürlich so, dass dort unten die Lebenserwartung auch nicht so gross ist wie bei uns. Und jetzt haben wir also den Bedarf gehabt, dass wir dort unten ein Altersheim bauen. Und das ist jetzt gerade unter Dach und Fach. Dann werden wir noch in Sanyachu ebenfalls, am gleichen Ort, werden wir auch eine Allgemeinmedizinpraxis einrichten. Mein Bruder, Beat, ist gegenwärtig jetzt dort unten und tut dort unten eigentlich für die Grundversorgung der Bevölkerung, da er jetzt dort Sorgen und er stellt eben fest, dass die Räumlichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, eigentlich nicht ideal sind und darum wird er dort noch ein Praxisgebäude aufstellen. Das sind so einzelne Projekte, natürlich gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen.
Was wäre Ihr Wunsch an uns als Zuhörerschaft?
Was uns natürlich sehr würde freuen, das wäre, wenn wir könnten da von dieser Seite eine gewisse Unterstützung für unsere Missionen bekommen. Wir brauchen immer wieder natürlich Mittel. Die Schwestern sind zwar langsam, aber sicher sind sie in der Lage, ihr laufendes Budget selber zu finanzieren. Aber wenn es um Investitionen geht, dann sind sie meistens natürlich überfordert. Und da ist klar, dass wir dort einspringen müssen. Und wir haben ja auch eben ein Spezialkonto bei der Luzerner Kantonalbank, wo extra für unsere Missionen dann eingesetzt wird. Übrigens ist es auch so, dass wenn man dort Spenden macht, dass man das dann sogar an den Steuern abziehen kann.
Wie ist das Stichwort jetzt Luzerner Kantonalbank? Das heisst, die Klöster tun auch wirtschaften mit normalen Bankeninstitut, das heisst nicht mit einer katholischen Bank?
Nein, wir haben, also unsere Hausbank ist immer seit Urzeiten immer die Luzerner Kantonalbank gewesen und wir sind also sehr, sehr auch glücklich und zufrieden mit dem Service, den du uns bietet. Das ist wunderbar, wie wir dort betreut werden und wir werden auch, wenn sie Anlässe durchführen, dann darf ich mich auch als Vertreter vom Kloster darf ich dort teilnehmen. Und wir haben also dort mehrere Konten. Wir haben auch ein Wertschriftendepot, selbstverständlich. Und wir haben also noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Herr Dr. Ineichen, Sie haben vor den Wunsch in Bezug auf die Unterstützung vom Kloster Gerlisberg erwähnt gehabt. Wie sieht denn der Wunsch generell für die anderen Klöster aus der Sicht von einem Klostervater?
Ja, es ist natürlich überall das gleiche Problem. Oder? Man hat ja wohl gesagt, toutes les religions se ressemblent par les guettes. Also, Geld können alle brauchen. Also, da kann man zum Voraus sagen, niemand ist unglücklich, wenn man Geld bekommt. Und dort ist immer wieder die Frage, eben, wie kommen wir zu den nötigen Mitteln, um unsere Projekte, meistens sind es ja viele bauliche Sachen, die Klöster sind ja alle mehrere hundert Jahre oder sind sie alt und haben immer einen gewissen Erneuerungsbedarf. Mir ist jetzt gerade das Wesmali bekannt, wo gegenwärtig ja auch eine Renovation durchführt mit einem Budget von, glaube ich, über 11 Millionen. Und da ist immer die Frage, woher kann man das Geld aufbringen? Und da ist immer wieder das gleiche Problem. Man ist auf Gönner angewiesen. Man muss Finanzaktionen durchführen mit Komitees, die sich dann speziell kümmern um das sogenannte Fundraising.
Wie viel Zeit investieren Sie für das Amt?
Ja, ich sage einmal, durchschnittlich ist das etwa einen halben Tag pro Woche, ja.
Haben Sie noch Kapazität für weitere Mandate zu übernehmen?
Ja, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich nicht mehr beruflich aktiv sein muss. Ich tue zwar noch ein bisschen arbeiten, habe noch ein Büro, aber wenn es nötig ist und sinnvoll ist, kann ich mich schon verwenden, ja.
Schön. Danke vielmals für das informative Interview. Und auch herzlichen Dank für Ihr Wirken als Klostervater über 30 Jahre. Also das ist wirklich Chapeau, grosser Respekt für Ihr Amt und auch für Ihre Familie, wie Sie sich da für Klöster einsetzen. Schön, danke vielmals.
Ist gern geschehen. Auf Wiederhören, Frau Martin, danke.
So wünsche ich Ihnen weiterhin in Ihrem Amt viel Gottessegen und mögen die Gebete Früchte tragen, vor allem in ihrer Tätigkeit und vor allem dann, wenn es nicht so einfach wird, wenn sie vielleicht mal vor Arbeitsgericht gehen und irgendwelche Probleme lösen müssen. Ich wünsche Ihnen einfach alles Gute und viel Gottes sagen. Danke vielmals.
Bitte, ist gern geschehen.
So möchte ich den Beitrag beenden mit dem Mozart, mit dem Rondo, wo der Herr Dr. Ineichen gewünscht hat und wünsche viel Freude. Ich, Andrea Marti, verabschiede mich von dem Beitrag.
Thank you.